Heute sprechen wir über die aktuellen Spritpreise und die dadurch wieder steigende Inflation, also vermutlich wird sie steigen, den Spritfusch der Regierung, das aktuelle Börsenbeben wegen eben dem Iran-Konflikt und warum Matthias fast alle seine Aktien verkauft hat. Außerdem sprechen wir über den OMV-Borouge-Deal und der Österreich-Block wird jetzt zum Fokus-Aktien-Block. Und wir sprechen heute über Micron Technologies, also den Schaufelhersteller für zukünftige KI-Anwendungen. Also wieder eine vollgepackte Folge und damit herzlich willkommen zu Folge 171 des Finanzverstehen Podcast. Heute wieder mit mir, dem Philipp und mit dem Matthias. Servus, Mottl.
Herzlich willkommen oder hallo Philipp, willkommen zurück in Wien nach deinem Urlaub und freut mich, dass du jetzt noch vor deinem Essen noch, ja, sollten die Hörer wissen, dass du jetzt quasi den Hunger leidest, nur damit quasi jetzt wir eine schöne Podcast-Folge noch aufnehmen können.
Absolut, was dir die letzten Tage war, jetzt eine Woche auf Urlaub im Aquadom in Tirol, herrlich, immer wieder schön und um die Uhrzeit waren wir entweder gerade noch in Fluten oder Richtung Abendessen unterwegs, das heißt, es ist halt jetzt schwierig, aber es werden wir durchhalten.
Eine schwierige Umstellung,
genau, wieder aufs normale Leben. Was auch eine schwierige Umstellung war oder ist der aktuelle Spritpreis, weil ich war gestern, wie gesagt, noch in Tirol. Wir nehmen das jetzt am Dienstag auf, den 24.03. Und gestern war ich noch in Tirol und beim Heimfahren habe ich natürlich tanken müssen, weil es ja doch knapp 700 Kilometer oder so sind, glaube ich, 650. Und da hat es mir mal die, wie man so schön sagt, die Vorderläufer aufgestellt. ich habe einfach mal 2,14 Euro, weil natürlich haben wir ja Dieselauto, ist ja klar, 2,14 Euro pro Liter gezahlt im Ötztal und das war die günstigste. Die anderen war bei 2,22 Euro. Benzin, heute habe ich nämlich extra geschaut, sind wir bei ungefähr 2,20 beim Diesel und 1,85 beim Super, also beim Benzin eben. Und das ist halt schon ein Wahnsinn. Und was mich so extrem schockiert hat, ist ja, also wir wissen ja, warum das jetzt aktuell so ist, wegen diesem Iran-Konflikt. Das haben wir ja schon mehrfach jetzt besprochen. Und weil diese Straße von Hormuz eben blockiert ist und über diese laufen halt sehr viele Tanker und wenn diese Tanker dort nicht mehr fahren können, weil sie eben blockiert werden von Iran oder von möglicherweise Minen etc., dann müssen die andere Route fahren. Und diese Route, habe ich letztens eh schon mal angeschaut, ist so 10 Tage oder 14 Tage länger. Und das ist natürlich der Grund, warum es mitunter auch teurer wird. Und unsere Regierung, und das ist das, was so ein der Schuss ins Knie ist, hat ja gesagt, es war ja vorher so, dass die Tankstellen den Preis einmal im Tag haben erhöhen dürfen. Verringern immer natürlich, aber nur einmal im Tag erhöhen. Und jetzt haben sie sich gedacht, damit die Tankstellen das nicht mehr einmal im Tag machen können, das erhöhen, machen wir es einfach so eine Dreitagesregelung. Das heißt, Montag, Mittwoch, Freitag dürfen es erhöhen. Und was heißt das jetzt im Umkehrschluss oder in der Logik? Naja, warum sollen die den Preis nur mal ein bisschen anheben, wenn sie dann drei Tage dran gebunden sind und nicht mehr erhöhen dürfen. Das ist ja Irrsinn. Deswegen ein Schuss ins Knie, weil jetzt hüpfen die natürlich am Mördersprung, weil jetzt haben die das, im März ist das kommen eigentlich, dieses neue Gesetz oder diese neue Änderung. So, und jetzt war der Diesel vor kurzem noch bei 1,85, das war schon extrem hoch, oder 1,70. Jetzt sind wir bei über 2,20 Euro. Und das ist halt echt der Wahnsinn, weil wie gesagt, warum sollen die das wieder runtersetzen, den Preis, wenn sie drei Tage warten müssen zum Hochsetzen und in diesen drei Tagen passiert halt wieder so viel. Also das war ja absolute unlogische Änderung, oder was meinst du, Matthias?
Ja, und vor allem, man weiß ja auch nicht, oder auf was man sich oder auf wen man sich jetzt verlassen kann. Wir kennen es alle von Trump, dass er seine Meinung sehr schnell einmal ändert. Und ich habe jetzt gerade gesehen, im Wall Street Journal hat jetzt irgendwie Saudi-Arabien und ich glaube die Emirate waren es, Trump aufgefordert, den stark gegen das Regime im Iran nicht zu stoppen, sondern quasi weiterzumachen, sprechen von einer historisch einmaligen Chance. Das heißt, all das, was er quasi die letzten Tage gesagt hat, vielleicht dreht sich das ja wieder. Wir werden es sehen. Es wird uns auf jeden Fall sicherlich noch eine Zeit lang begleiten. Aber unterm Strich, ändern können wir es nicht.
Absolut, absolut. Wir können gar nichts ändern. Aber natürlich ist es halt extrem belastend, weil wie gesagt, wenn es vor innerhalb von 2 Wochen kannst du sagen oder 3 Wochen fast doppelt so viel zahlst für einen Liter, das ist halt schon heftig. Und jetzt ist ja das Problem auch, dass halt diese Preise zum Anpassen halt. Jetzt hat der Trump gestern oder vorgestern hat er gesagt, ja, er stoppt jetzt oder hat diesen Angriff verschoben, was er machen wollte. Und dann ist einmal der Ölpreis von $120 auf unter 100 gefallen, instant. Das heißt, die Tankstellen, bis das dort ankommt, dauert es dann 3 Tage und darum wird es zeichnen. Bis dorthin ist aber vielleicht schon wieder so, dass er wieder sich geändert hat. Also das geht halt einfach nicht. Ne? Also das war eine absolut unlogische Änderung meines Erachtens. Und jetzt machen sie ja Sondersitzungen, wollen ja in den Preis eingreifen. Und da gibt es jetzt ja 2 Modelle und darum ist das Regierungspaket. Die wollen die Mineralölsteuer per Verordnung eben senken und auch die Margen von den Raffinerien und Tankstellen eingreifen, also auch senken. Ne? Und der Babler, also unser SPÖ-Vizekanzler, sagt ja, dass in einer Krise, dass das halt kein Geschäftsmodell sein soll oder darf, was ja grundsätzlich gut klingt. Auf der anderen Seite ist die Frage, was bringt das, wenn es ein bisschen was senken, am Ende des Tages 2,20 Euro oder was auch immer, wenn es um 10 Cent senkst, bist trotzdem wieder bei immer noch über 2 Euro. Und die FPÖ hat es noch hat's wieder ganz anders gesagt. Die haben gesagt, sie wollen komplett die CO2-Abgabe streichen, die Mineralölsteuer halbieren. Das wird den Benzin und den Diesel um 44 Cent pro Liter billiger machen. Klingt natürlich schön und gut. Ist nur das Problem, dass wir keine Kohle haben für sowas, ne? Weil am Ende des Tages zahlen das trotzdem wieder wir. Also ein Eingreifen von der Regierung meines Erachtens wird nicht fruchten, wird nicht funktionieren, schon gar nicht langfristig. Es wird ja sowieso nur kurzfristig sein. Bis die einmal zu einer Einigung kommen, ist vielleicht das Ganze schon wieder vorbei. Also solange man da wieder rumdoktert, ich glaube, da kommt nicht allzu viel raus.
Für alle, die dieses Thema sehr stark interessiert oder generell wie es so markt- oder geopolitisch weitergeht, denen kann ich am 21.04. unser Webinar gemeinsam mit X-Trackers ans Herz legen. Da sprechen wir über den Marktausblick 2026. Eine Expertin von X-Trackers wird mit uns gemeinsam da eintauchen. Was steht in den kommenden Monaten an? Was ist wichtig am Markt? Was ist weniger wichtig? Und ja, jeder, der daran Interesse hat, kann sich sehr gerne anmelden über den Link in unser Instagram-Bio. Einfach registrieren beim Webinar Marktausblick 2026 am 21.04.
Werbung. Ja, investiert in die Raketenwissenschaft.
Relax, so kompliziert ist das doch gar nicht. Bevor du zum Astronauten wirst, schau dir die Wiener Börsenakademie an. Dort gibt es Seminare für Einsteiger und Fortgeschrittene.
Hey, danke für den Tipp. Ich gehe jetzt auf wienerbörse.at/akademie.
Aber was man jetzt trotzdem noch dazu sagen möchte, oder eigentlich das Thema, was noch dazu kommt, weil an der Zapfsäule, wie gesagt, merkt man es ja sofort, ne? Wenn da die Ölpreise sich ändern, das trifft uns sofort, weil wir müssen natürlich mit dem Auto fahren, oder viele von uns, und das merkt man sofort. Was man nicht sofort merken, was aber dann auch ein Thema ist, das sozusagen den Rattenschwanz in weiterer Folge irgendwie dann befeuert, ist, die Inflation wird vermutlich wieder steigen. Je länger das Ding andauert, desto höher wird die Inflation wieder steigen. Vor kurzem war die Prognose bei knapp 1,9-2% für heuer. Das ist natürlich wieder nicht mehr realistisch. Warum ist es nicht mehr realistisch? Weil diese 2 Euro Diesel oder über 2 Euro sich natürlich auf die Logistik, auf die Landwirtschaft und so weiter und so fort auswirken wird, auf die Lieferkette. Und das werden wir dann bei den Supermarktpreisen auch wieder merken, weil wenn der LKW mit Diesel fährt, der Diesel jetzt um das Doppelte mehr kostet für jede Fuhr, dann wird das irgendwann auch wieder umschwenken auf den Handel. Das dauert aber in der Regel so 1-2 Monate im Normalfall, bis dorthin. Deswegen ist die Frage, wie lange das jetzt wirklich andauert, weil die Preise dann nicht weitergeben werden an uns Konsumenten. Also am Ende des Tages wird nicht nur der Sprit teurer, sondern es wird vermutlich wieder alles teurer, was dann wieder heißt, dass die Inflation steigt. Und auch die Wachstumsprognosen, was ich jetzt gelesen habe vom WIFO-Institut und von der Österreichischen Nationalbank, die haben es von knapp 1,2% heuriges Wachstum auch schon wieder 0,5 gesenkt. Also wenn es länger dauert, dann werden wir schon wieder minus machen heuer. Ist natürlich alles in der Schwebe. Man weiß nicht, was passiert. Wir wissen ja gar nicht, was jetzt in der Zeit, wo wir jetzt da gerade reden, vielleicht der Trump wieder macht. Du hast gerade vorhin ja gesagt, die UAE, VAI, ne? Also die Emirate.
Saudi-Arabien und die Emirate, genau, die haben quasi, also ich habe es im Wall Street Journal gelesen, haben quasi so in die Richtung gedeutet, so hey, Trump, bitte jetzt nicht nachlassen, das ist eine einmalige Chance, bitte hart draufhauen, um salopp gesagt. Und sie stellen auch, also die Saudis stellen auch, soweit ich gelesen habe, ihre, die US Airbases wieder zur Verfügung für Angriffe auf das Regime in Iran. Also wird sicher ja genug Zeug geben für diverse Polit-Podcasts und Influencer, die dann uns in den nächsten Tagen auf dem Laufenden halten. Ich höre auch immer sehr gerne den Ronsheimer-Podcast, aber da gab es jetzt die letzten Tage leider keine Iran-Updates mehr, sondern mehr so deutsche Innenpolitik. Aber da bin ich schon wieder gespannt auf die nächsten Folgen, weil da sind immer wirklich hochkarätige Gäste vor Ort oder im Podcast drinnen. Und eben auch mit, ja, hättest den perfekten auch den guten Übergang erwischt. Der hat nämlich auch mit dem Fred Pleitgen von CNN ein fantastisches Interview geführt, der Paul Ronsheimer, letzte Woche. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast, aber Fred Pleitgen, das war ja der CNN-Reporter, der aus dem Iran berichtet hat. Der war, ich glaube, 8 Tage im Iran, hat quasi gleich zu Beginn der Militärschläge ein Visum quasi beim Regime beantragt und hat dieses auch tatsächlich bekommen. Und in diesem Interview berichtete er halt auch wirklich, wie es ist, quasi jetzt so als Journalist dort in Teheran, in den diversen Städten unterwegs zu sein. Ja, an der Stelle große Empfehlung. Und ich probiere mich an einen zweiten Übergang, das System Inflation angesprochen, Philipp. Ich bin gespannt, wann Trade Republic die Zinsen erhöht, damit auch die EZB dann wieder nachziehen kann.
Das ist spannend, ja. Ja, weil es ist ja jetzt ja, also die Fed hat ja gesagt, sie senkt die Zinsen nicht, somit sind es gleich geblieben. Das ist ja so also ein Thema, was natürlich die Märkte wieder ärgert oder halt einfach Unsicherheiten bringt. Das ist auch mich mitunter ein Grund, warum es gerade so rund geht an den Börsen und natürlich die Konflikte, das darf man ja natürlich, also das ist natürlich der Hauptgrund. Aber ja, also ich bin echt gespannt, weil ich, wie gesagt, die EZB wird bei den Zinsen auch nichts rumschrauben, somit wird es nichts nach oben gehen. Aber du hast ja gesagt, Scalable oder ich habe es im Skript gelesen, Scalable hat 2,5% jetzt. Was ist denn da los?
Ja, absolut. Also Scalable hat jetzt ein neues Tagesgeldkonto gelauncht. Ich weiß nicht, ob sie schon gelauncht haben oder erst angekündigt haben. Auf jeden Fall, es wird oder gibt, kann man sich jetzt aussuchen, ein Tagesgeldkonto bei Scalable Capital und die bieten mehr oder weniger Rekordverzinsung von 2,5% pro Jahr an. Das Ganze ist variabel gestaltet, sprich es kann sich jederzeit ändern. Was ist da jetzt das Besondere daran? Das Guthaben am Verrechnungskonto wird bei Scalable nicht mehr verzinst. Das war ja anfangs bei den Neobrokern sehr bequem, dass alles Geld am Verrechnungskonto automatisch mit dem entsprechenden Zinssatz verzinst wurde und man eben kein separates Konto benötigt hat. Jetzt geht Scalable eben den Schritt wieder, ich will jetzt nicht sagen Schritt zurück, sondern einfach nur den anderen Schritt, ein, dass man sagt, man braucht ein eigenes Tagesgeldkonto. Das heißt, man benötigt wirklich auch den manuellen Transfer vom Geld vom Verrechnungskonto hin zum Tagesgeldkonto. Und wenn man sich diese 3 Klicks antut, dann wird man eben belohnt mit 2,5% variablen Zinsen. Das Ganze ist noch nicht steuereinfach, also Scalable Capital ist in Österreich noch nicht steuereinfach. Jeder, der darauf warten möchte, kann gerne noch ein bisschen warten. Sie haben am Börsentag in Wien angekündigt, dass sie noch in diesem Jahr steuereinfach werden wollen. Nicht nur uns, sondern ich glaube, das haben sie auch ganz vielen anderen, vor allem auch ganz vielen Privatkunden erwähnt, dass quasi Scalable da ist, dass sie in Österreich wachsen möchten, dass sie sich darum kümmern, dass sie auch hierzulande bald steuereinfach werden. Sie haben ja in den letzten Jahren einiges dafür getan, dass sie die Depots jetzt selbst führen. Sie haben die European Investors Exchange gegründet, um auch quasi von dem Payment for Order Flow Verbot nicht ganz so stark betroffen zu sein. Also man hat seine Hausaufgaben gemacht und wenn man jetzt auch noch in Österreich steuereinfach wird, dann taucht bald ein weiteres sehr interessantes Brokerage-Angebot in Österreich am Markt auf. Also wir sind gespannt und wir berichten natürlich, sobald sich da was tut.
Und das heißt, weil du gesagt hast, beim Verrechnungskonto wird es nicht mehr, gibt es keinen Zins mehr. Das heißt, ich muss jetzt ein Girokonto aufmachen, oder?
Ja, genau. Also du musst aktiv dieses Tagesgeldkonto eröffnen und dann auch noch aktiv das Geld immer zwischen Verrechnungskonto und Tagesgeldkonto hin und her schieben.
Also eigentlich so wie bei Trade in so eine Richtung, oder? Na, wobei, da ist das Tagesgeldkonto eigentlich das Hauptkonto, mit dem du auch zahlen kannst und davon kannst du die Sparpläne dann direkt ausführen lassen. Und das bei Scalable ist da noch was dazwischen, so in die Richtung, hätte ich es jetzt verstanden, oder?
Genau, absolut richtig. Also bei Trade Republic, die verfolgen ja immer diesen Ansatz, sie möchten quasi alles unter einem Dach haben und möglichst keinen zweiten Account, weil sie sagen, wozu brauche ich ein Tagesgeldkonto separat, wenn ich einfach das Geld auf dem Girokonto verzinsen kann. Und ja, man kann oder so Mutmaßungen antreffen, dass wenn man ein separates Tagesgeldkonto anbietet und das Verrechnungskonto nicht verzinst, dass viele Leute eben nicht das ganze Geld rüberschicken werden, dass Scalable vielleicht dann auch noch mit dem Geld, was an Verrechnung auf den Verrechnungskonten liegt, dann ein bisschen an Geld verdient, weil von irgendwo müssen ja die 0,5%, die sie über den EZB-Zinszahlen auch herkommen. Aber es kann auch natürlich ganz banale Gründe haben, sowas wie, es ist in der Darstellung deutlich einfacher, es ist sexier in der User, im User-Interface, wenn man die App öffnet, kann ich mir sehr gut vorstellen. Zum Beispiel, also ich wäre auch bei Trade Republic sehr, sehr dankbar, wenn man da verschiedene Spaces hätte und sein Geld ein bisschen aufteilen kann. Von denen her möchte ich da Scalable nichts Böses reinreden oder nichts anmaßen. Aber unterm Strich, ja, du musst jetzt quasi das Geld bei Scalable separat auf ein Tagesgeldkonto überweisen. 2,5%, das ist ja sehr attraktiv. Also kann man ganz so sagen. Und auch die Versteuerung der Zinsen, auch das funktioniert über die Einkommensteuererklärung ziemlich leicht. Oder man macht es halt so, man wartet, bis das Angebot steuereinfach ist, dann besucht man seine Lieblingswebsite finanzenverstehen.at, klickt auf Scalable, klickt auf Jetzt Depot eröffnen und kann dann auch von diesem Zinsangebot profitieren. Man sollte sich nur nicht täuschen lassen von den Zinsen. Ja, 2,5% klingt schön. Nur wenn jetzt die Inflation wieder steigt, sagen wir, sie steigt im Laufe des Jahres auf ca. 3%, dann verlierst du unterm Strich immer noch Geld. Zwar nicht so viel, aber du verlierst Geld. Ich hoffe, wir kommen nicht mehr in so eine hochinflationäre Phase wie die Jahre davor, wo wir wirklich 4, 5, 6% Inflationsraten hatten, weil da verliert das, also da kann man dem Geld beim Verbrennen zuschauen. Und wenn man dann bei so hohen Zinsangeboten drinnen sitzt, klingt das häufig verlockend mit, ja, ich bekomme 2,5% Zinsen, vergisst aber halt, dass die Inflation bei 6%, so wie es eben in den letzten Jahren war, oder sagen wir halt 5%, immer noch die andere Hälfte verspeist. Und ja, das kann deutlich gefährlicher sein als jegliches Investment in einen globalen Aktienfonds.
Und ich glaube jetzt ja auch trotzdem noch daran, dass die 2,5% jetzt gerade dieses Launch-Angebot sind, weil, wie gesagt, das 0,5% über dem EZB-Zinssatz, das heißt, wir verbrennen jetzt aktuell massenhaft Geld, um diese 0,5% Zinsen zusätzlich auszuzahlen. Also das ist ja meines Erachtens, das ist ja nichts, wo du sagst, das kann man ewig durchhalten. Also am Ende des Tages, glaube ich, das ist ein Anfangsgebot oder ein Anfangsangebot, ein Launch-Angebot. Und wir werden sehen, wie lange sie das machen. Grundsätzlich interessant, wenn du sagst, du willst doppelte Zinsen, also die Überzinsen mitnehmen, ist sicher keine blöde Idee. Aber so wie du sagst, wenn die Inflation gegenrechnest, ist es eher Geld behalten oder ein bisschen Wert behalten und nur ein bisschen verlieren, so eine Richtung. Aber halt nichts, mit dem du halt jetzt wirklich was verdienst. Dafür musst du an den Kapitalmarkt gehen. Und der ist jetzt, wie wir ja gesehen haben, ziemlich
volatil. Gefährlich.
Ziemlich gefährlich, ja. Ziemlich volatil, weil es geht ja abwärts. Es ist ja ein Mörder-Crash. Das stimmt nicht, weil eigentlich ist es gar nicht so wirklich gecrashed. Aber bevor wir jetzt, das Börsenbeben, was wir jetzt da so ein bisschen erleben, das ist halt...
Hintergrundrauschen.
Genau, es ist für viele halt schon eher stark oder so, glaubt man halt. Weil was ist denn jetzt gerade so passiert? Der ATX ist so circa 8,5% im Minus seit dem Konfliktstart sozusagen, der DAX 7% im Minus, S&P 500 ungefähr 6% im Minus, Nasdaq 8% im Minus. Also das ist jetzt nichts, wo man sagt, das ist massiv. Ich will kurz zurückerinnern an Corona, da war es, glaube ich, im März am ersten Tag so knapp 30% oder 25% Minus, war schon krass. Also 20% waren es und ich habe jetzt rausgesucht, was so die letzten Jahre, seit 150 Jahren eigentlich, so die großen Krisen waren. Und am Ende des Tages ist es trotzdem eher wieder nach oben gegangen. Es ist ja die Frage, und das hast du gestern im Webinar zum Beispiel immer sehr gut beantwortet, wie lange man durchhaltet. Die ersten Jahre ist meistens wurscht. Die Chance, dass man da damit Geld verliert, ist um einiges höher. Aber wenn man lang drin bleibt, ist das im Normalfall wieder kompensierbar oder du bist eigentlich der Gewinner, weil die große Weltwirtschaftskrise 1929, da ist knapp 80% runtergegangen und 80% ist halt schon echt krass. Über 4 Jahre die Erholung, dann war es wieder bei, sagen wir mal, null, beziehungsweise vielleicht warst du schon wieder im Plus, wenn du natürlich drin geblieben bist, darf man nicht vergessen, weil wenn du rausgehst, dann ist es wirklich realer Verlust. 1973 war die Ölkrise, minus 52%, Erholung über 9 Jahre. 2000 bis 2013, ein verlorenes Jahrzehnt, so 12 Jahre gedauert, war 50% minus aufgrund der Dotcom-Bubble und so weiter und so fort. 2020, wie schon gesagt, Corona-Crash, minus 20% in einem Monat. Erholung hat nur 4 Monate gedauert. Ukraine, Inflation, Lieferkette, minus 28%, Erholung 18 Monate. Also wie man sieht, es hat immer Crashs geben, es wird auch immer Crashs geben. Auch wenn man jetzt vielleicht noch nicht unbedingt von einem Crash redet, aber natürlich ist alles rot seit 4 Wochen. Aber es hat sich bis dato immer alles erholt und ich gehe auch davon aus, dass es wieder erholt. Ich glaube, der Matthias wird mir da zustimmen, weil am Ende des Tages wird die Welt sich weiter drehen, hoffentlich. Und wir werden weiterhin konsumieren, wir werden weiterhin Werte schaffen. Aber Matthias, ich habe ja schon angekündigt, du hast verkauft. Du hast Aktien verkauft. Warum? Oder du bist ja nicht in der ersten Krise, oder was war der Grund?
Werbung. Wenn uns jemand fragt, wie wir selbst investieren, Sunrise Capital gehört dazu. Und weil viele wissen wollten, was steckt eigentlich dahinter, erklärt uns das heute Gründer und Fondsmanager Thomas Niss.
Sunrise ist Anlegen für Sparer. Wir halten die Dinge ganz einfach, damit der wenig involvierte Privatanleger erfolgreich anlegen kann. Was wir bei Sunrise machen, ist, dass wir das langfristige Anlegen alleine in den Fokus stellen und damit ohne Ablenkungen belassen, damit Kleinanleger auch wirklich erfolgreich langfristig anlegen können. Wir strecken in unserer App eine unsichtbare Hand aus, die helfen soll, dass der Anleger die für ihn richtigen Dinge tut und damit langfristig erfolgreich anlegen kann.
Und genau das ist der Grund, warum wir Sunrise sehr gerne weiterempfehlen. Und wenn du jetzt mit Sunrise starten möchtest, mit dem Code PODCAST bekommst du bei Depoteröffnung 10 Euro Startguthaben geschenkt. Bitte beachte, es handelt sich hierbei nicht um eine Anlageempfehlung, sondern um einen Werbeeinspieler. Zurück zum Podcast.
Ja, dazu muss man sagen, der Philipp wusste, bis ich das vor 2 Stunden in das Skript reingeschrieben habe, nicht, dass ich meine Aktien verkauft habe und ist jetzt ganz erstaunt. Ich habe tatsächlich Aktien verkauft und wenn ich dir sage, welche Aktien ich verkauft habe, wirst du dir wahrscheinlich noch einmal in den Kopf greifen. Ich habe tatsächlich mein Depot ein bisschen schlanker gemacht, weil wir reden ja so häufig von diesem globalen Investieren in globale Aktienfonds und dass sich das Investieren in Aktien nicht lohnt über die lange Frist. Und dann habe ich halt mein Depot angeschaut und habe halt gesehen, okay, ich habe hier und da doch halt noch Einzelaktien von früherer Zeit und das passt einfach nicht. Ich kann nicht da im Podcast oder im Webinar den globalen Aktienfonds in den Himmel loben und dann hier und da noch ein paar Einzelaktien haben. Man muss dazu sagen, mehr als die Hälfte von dem, was ich im Depot habe, ist mittlerweile in globalen Aktienfonds. Also so ist es nicht. Und meine einzigen Sparpläne, die ich habe, die gehen auch alle nur in globale Aktienfonds. Aber da gab es eben doch diese Aktien, wie zum Beispiel diverse österreichische Unternehmen, die ich hatte, unter anderem auch die OMV. Ich habe jetzt tatsächlich die OMV-Aktien auch verkauft. Die haben sich tatsächlich sehr gut entwickelt in der kurzen Zeit, wo ich sie hatte. Bin jetzt sehr dankbar für die Kursgewinne, die ich mitnehmen durfte und habe das Geld umgeschichtet in einen globalen Aktienfonds. Da schon her. Wer hätte das erwartet? Und auch genauso wie ein paar andere kleinere Positionen, die ich hatte, zum Beispiel die VHG, die Unica, den Flughafen Wien. Einfach weil das in Summe doch so ein großer Betrag war, wo ich sage, okay, ich möchte jetzt nicht dieses große Exposure in Einzelwerten drinnen haben. Da ist es mir lieber, ich habe das Geld in einen globalen Aktienfonds und ich partizipiere mit, wenn die Weltwirtschaft steigt. Und das hat dazu geführt, dass ich in dieser Woche, glaube ich, eine Umschichtung von circa, ich glaube, es waren um die 10.000 Euro von Einzelaktien hin zu einem globalen Aktienfonds getätigt habe. Und es wird weitergehen. Also es waren jetzt nicht die letzten Aktien, die ich verkauft habe. Ich werde auch weiterhin Aktien verkaufen. Mittlerweile habe ich weniger als 10 Einzelaktien im Depot. Das ist ein großer Fortschritt für mich, weil ich hatte mal deutlich, deutlich mehr. Und ja, das ist im Prinzip die Story. Ich wollte mein Geld einfach nicht den Einzelaktienrisiko herleiten. Ich wollte auch mich nicht mehr mit diesen ganzen News beschäftigen müssen, von wegen, was tut sich da jetzt bei der Firma XY? Du hast jetzt angesprochen im Intro schon, wir sprechen heute über den OMV-Boru-Stil. Bin ich super gespannt, ja, aber es interessiert mich jetzt null. Also so ganz, was die Aktie angeht, weil ich habe sie nicht mehr. Ich habe die OMV über meinen Standard vor Österreich. Ja, nur so als Beispiel, wenn ich da 10.000 Euro drinnen habe, bin ich automatisch knapp 300 Euro in der OMV investiert. So, warum muss ich das jetzt noch die Einzelaktie halten? Das geht mir einfach nicht ein, vor allem nicht unter Risikorenditenaspekte. Und das hat mich mitunter zu diesen Taten gedrängt. Und ob, ja, that's it. Jetzt.
Und jetzt für alle, die ja schon länger zuhören und wissen, dass der Matthias eine BYD-Position hat. Wie schaut es mit BYD aus, Matthias?
BYD habe ich tatsächlich noch im Depot, natürlich. Ich habe mir da auch kürzlich erst ausgerechnet, was das für eine Performance im Jahr im Schnitt ist. Und aber auch da habe ich mir auch die Frage gestellt, wann und wie viel Prozent von dieser Position ich veräußern sollte. Habt ihr schon eine kleine, ich möchte es nicht Strategie nennen, weil es war ein Chat mit Claude, also ziemlich banal. Aber Philipp, ich habe auch meine McDonald's-Aktien verkauft. Also du weißt ja, ich habe mehr oder weniger bin sehr an meinen McDonald's-Aktien gehangen, aber das ist ja grundsätzlich nicht gut, wenn man so eine Art Lieblingsaktie hat, genauso wie BYD. Und deswegen, wie gesagt, habe ich auch meine McDonald's-Position verkauft und es fühlt sich deutlich leichter an.
Und was hält dich jetzt beim Thema BYD noch zurück? Die Steuern?
Ja, einerseits natürlich diese massiven...
Darf ich vergessen, du zahlst ja, oder du hast ja für die ganzen Verkäufe, weil auch McDonald's und andere hast du ja schon lange im Depot, hast da schönes Plus gemacht, jetzt hast 30%, also hochgerechnet, Steuern gezahlt. Das heißt, du hast eigentlich einiges an Performance liegen lassen, die du jetzt wieder umschichtest und am Ende des Tages hast du eigentlich einen Verlust gemacht. Na, stimmt nicht ganz, aber du weißt, was ich sagen will, glaube ich.
Also doch, ja genau, ein Verlust, weil ich habe quasi die Steuern bezahlen müssen und mein Depot, wenn es jetzt, sagen wir mal, 10.000 Euro mal groß war und ich habe alles rausgehaut, sind es jetzt quasi nur noch 7.000 und ein paar zerquetschte. Von dem her habe ich jetzt quasi effektiv weniger Geld am Kapitalmarkt investiert und mit einem niedrigeren Budget meinen ETF und Vorsparplan bei Sunrise aufgestockt. Ja.
Was man jetzt auf jeden Fall dazu sagen muss, gell? Also nur mit ganz kurz zu mir.
Das war schon ziemlich dumm, Matthias.
Nein, das ist ja vollkommen legitim. Aber genau für solche Gründe macht es dann wieder irgendwie Sinn, dass man Unternehmen drin hat, die Dividenden ausschütten, weil da musst du nämlich nicht aktiv verkaufen. Es wird dann aus der Masse vom Unternehmen zu Anfangszeiten aus dem Kurs ausgeschüttet. Das heißt, du behältst trotzdem deine Stück. Also aus diesem Aspekt macht es dann wieder irgendwie Sinn.
Ja, da hatte ich auch wirklich null Bock drauf, weil du musst dir jetzt vorstellen, ja, wenn du jetzt jahrelang, 5, 10 Jahre, ich glaube, ich bin schon seit 10 Jahren circa durch investieren, monatlich in einen globalen Aktienfonds investierst, da kommen früher oder später Summen zusammen, die sind weit über 50.000 Euro. Ja? Und wenn du jetzt einen globalen Aktienfonds hast mit 50.000 Euro und dann hast du eine kleine OMV-Position mit einem Tausender, Flughafen Wien ein Tausender drinnen, in der VG ein Tausender drinnen, dann sind die Dividenden, die da ausgeschüttet werden, so minimal 20 Euro da, 50 Euro da, nachsteuern. Ja, wenn ich dann diese 70 Euro, die ich da ausgeschüttet bekomme, dann in meinen globalen Aktienfonds stecke, das ist nicht einmal ein Tropfen auf den heißen Stein. Und ganz ehrlich, das sind einfach Beträge, da macht es für mich persönlich oder interessiert es mich nicht, dass ich dann eine Einzelaktie halte, in diesem Risiko drinnen bin, weil jedes Unternehmen reagiert ganz anders auf eine Krise. Ja. Es kann sein zum Beispiel, dass in einer Woche der Finanzminister den heimischen Mineralölunternehmen eine Übergewinnsteuer andreht und dann plötzlich crasht die OMV-Aktie um 20%. Ich meine, die OMV hat ein KGV von 30, das darf man auch nicht berücksichtigen. Die ist aktuell so hoch bewertet wie schon lange nicht. Und da dachte ich mir einfach, heute ist ein guter Zeitpunkt, mich mit dem Gewinn zufriedenzustellen. Und wie gesagt, bei den Summen, da kommt jetzt auch nicht so der Mega-Gewinn raus, aber halt schon ein bisschen mehr als am Sparbuch. Und wie gesagt, im globalen Aktienfonds fühle ich mich einfach deutlich wohler mit dem Geld.
Ja, macht Sinn. Und jetzt muss ich zu mir noch was sagen. Ich habe in den letzten Jahren auch ein bisschen reduziert, also an Aktien, Einzelpositionen. Ich habe jetzt aktuell noch 4 oder 5. Ich habe relativ viele gehabt, muss man auch sagen, auch weit über 10. Habe dann dieses Dividenden-Game versucht zu spielen. Nur so, wie du sagst, mit 500 oder 1.000 Euro oder 2.000 Euro pro Position, da kommt halt nicht viel rüber. Das macht halt nicht viel Spaß. Auf der anderen Seite hat dann der Sunrise Standardfonds über 10% gemacht oder die ETFs teilweise. Und das hat halt nicht unbedingt, was ich aber trotzdem noch habe, OMV, und die werde ich ja drin behalten, weil das ist ein bisschen mehr wie 1.000 Euro. Das würde mir schon sehr wehtun, wenn ich da bei der Position dann echt einen Haufen Steuern abdrücken müsste. Das könnte ich jetzt noch nicht ganz mit meinem Gewissen vereinbaren, weil das muss ich dann auch wieder aufholen irgendwie. Aber vielleicht die POR oder die VRG, vielleicht werden die auch noch fallen, unter Anführungszeichen, weil da habe ich auch schon gute Gewinne im Depot, um genau diesen Effekt auch zu machen, dass ich umswitche, weil, so wie du sagst, ich schlafe auch besser. Aber was auf jeden Fall bleiben wird, ist die OMV-Position, weil die recht groß ist, genauso wie die Google, also Alphabet-Position, die bleibt auch noch, weil ich da einfach auf die Zukunft spekuliere, dass die so dieses KI-Game mitunter anführen werden. Auch das Waymo-Thema haben wir ja schon oft genug besprochen im Podcast. Auch wenn ich es im S&P 500 ETF relativ groß Gewichte drin habe, trotzdem mag ich es selber auch haben. Es ist halt einfach Wunsch oder passt halt für mich ganz gut. Trotzdem bin ich schon relativ viel rausgegangen aus den Aktien, aus den Einzeltiteln, weil mit den ETFs oder mit dem Sunrise Standardfonds eigentlich sehr gut fahre und das ganz gut funktioniert. Also da verstehe ich die vollkommen grundsätzlich. Auf der anderen Seite, das mit BYD wird eine harte Geschichte, glaube ich.
Ja, wobei auch da, wie gesagt, werde ich mich wahrscheinlich schrittweise früher oder später davon trennen. Habe auch da über die letzten Jahre eine gute Rendite gemacht. Deutlich zweistellig, deutlich besser als ein Vergleichsindex. Aber wie gesagt, das war pures Glück. Und ich bin mir auch dessen bewusst, dass das pures Glück war. Und ich sehe auch die 20, 30 anderen Aktien, die ich zu der Zeit gekauft habe, wo das ein Totalverlust war. Die sieht man ja dann heute nicht mehr, sondern man sieht ja nur die eine große Position. Sprich, unterm Strich habe ich wahrscheinlich mehr oder weniger kein Geld damit verdient. Aber du hast das Thema Dividende angesprochen und vielleicht auch das Thema passive Einkommen. Wenn man sich einmal ausrechnet, wie viel man investieren muss, um wirklich signifikant von seinen Kapitaleinkünften leben zu können oder auch nur ein Zusatzeinkommen zu generieren, da vergeht einem, ganz ehrlich, dieser Dividendenfetischismus ganz schnell. Warum? Weil es einfach verdammt viel Geld ist und weil es für die meisten Leute, die jetzt für die langfristige Altersvorsorge ansparen, es keinen Sinn macht, auf Dividenden zu gehen. Weil wenn man in Dividenden-ETFs oder ähnliche investiert, investiert man meistens in Unternehmen, die jetzt eben nicht keinen Wachstumsfokus haben, sondern eher einen ausschüttungsorientierten Fokus. Da führt man dann halt ein bisschen eine höhere Dividendenrendite, aber dann steigt doch der Kurs nicht ganz so an. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass ich einen Dividenden-ETF habe, der mir brutto 4% ausschüttet, ich berücksichtige jetzt die 27,5% KEST und ich möchte einfach nur 1.000 Euro im Monat mehr Einkommen über meinen ETF haben, dann müsste ich, magst du schätzen, Philipp, oder nicht?
Ich sage also jetzt einfach mal
1.000 Euro netto im Monat.
18.000 sage ich jetzt.
Warte. Die Frage ist, wie viel Kapital wie viel Kapital benötige ich, um 1.000 Euro netto im Monat zu bekommen, wenn ich in einen Dividenden-ETF, der ca. 4% brutto, und 4% ist hochgegriffen.
400.000, sage ich jetzt.
Ja, fast der Punktlandung, ja. Knapp 414.000 Euro benötigst du.
4% von 400.000.
Den Klugen gehört die Welt. Über 400.000 Euro. Und ich habe jetzt keine 400.000 Euro.
In einer Position sozusagen, kannst du eigentlich sagen, ne?
Genau, richtig. In einem globalen Dividenden-ETF. So, ist es das wert? Ich habe die Summe nicht. Ich habe keine 400.000 Euro herumliegen. Und und ich habe auch nicht den Bedarf, von diesen Kapitalerträgen zu leben. Und solange ich quasi arbeiten kann, eine Arbeitsleistung erbringen kann, sehe ich nicht, warum das für mich jetzt relevant wäre, von Dividenden aus oder Dividendenausschüttungen zu bekommen. Im Alter, keine Frage. Ich kann ja im Alter meine...
Macht das richtig, schon wieder Sinn, ja?
Genau, ich kann im Alter meinen Wachstums-ETF, wenn man so möchte, verkaufen. Einfach an einem Tag alles verkaufen und in einen Dividenden-ETF reingehen. Komplett mit allem. Dann habe ich ja von heute auf morgen umgeschichtet und kann dann wirklich in den Kapitalverzehr gehen, ohne dass ich quasi laufend verkaufen muss, sondern meine Ausschüttung bekomme. Ja, den Cent wollte ich nur noch dazugeben. Jetzt bin ich fertig. Jetzt darfst du wieder übernehmen.
Und was man nicht vergessen darf, weil ich habe immer ganz gern die Message auch verbreitet bei den Dividenden, dass die Dividendenerhöhungen und so weiter, dass das halt extrem gut und wichtig ist. Aber du darfst nicht vergessen, diese Dividendenerhöhungen, die ist ja wurscht, ob du das im Depot hast als Einzeltitel oder in einem Fonds oder ETF, auch dort werden die Ausschüttungen ja erhöht. Das heißt, am Ende des Tages profitierst du ja dann halt von einer Vielzahl von Firmen und nicht nur von einer, aber du profitierst trotzdem. Also du hast ja nicht, es ist ja nicht deswegen schlechter, weil du einen Fonds hast, sondern du hast halt einfach das Risiko minimierter und nimmst halt vielleicht oder nimmst die Expertise vom Fondsmanager oder von eben den Regeln vom ETF und so weiter mit und musst dich aber darum eigentlich nicht wirklich kümmern. Also am Ende des Tages profitierst du ja trotzdem davon.
Genau, und man darf halt auch nicht vergessen, dass die Dividende immer Teil der Gesamtrendite ist. Und Unternehmen, die extrem hohe Dividenden auszahlen, an welches Unternehmen aus Österreich musst du da denken?
Naja, klar, die OMV, ja, logisch.
auf sie wollte ich gar nicht dann raus, aber die Österreichische Post zum Beispiel, die ist ja ein Hochdividendenzahler. Wenn du dir da den Kurs anschaust, ja gut, der geht von links nach rechts. Hast du auf ein paar Jahre gesehen, hast du Geld verloren unterm Strich. Natürlich, du hast über 5% Dividende bekommen, aber da ist nicht viel, recht viel weitergegangen. Und im selben Zeitraum, wenn du dir dann halt einen globalen ETF anschaust, ist der um 60% gestiegen. So, 60% Kursgewinn versus ich habe jetzt fünfmal hintereinander 5% Dividende bekommen. Dafür ist der Kurs flat. Auf für was entscheide ich mich? Naja, gut, meine Antwort ist klar.
Damit wir das gleich nochmal gescheit einordnen, über 5 Jahre Total Return von der Post 3,4% pro Jahr.
Sexy, oder?
Also es ist wirklich, wirklich nix. Das ist kurz am Sportbüro fast liegen lassen, obwohl die Post ein super Unternehmen ist. Aber das ist halt das Problem, oder das Problem, das ist halt einfach das Thema Dividende. Genauso Kursgewinn ist der Total Return. Und auf das ist halt eigentlich, das sollte man halt eigentlich schauen. Wenn man sich den ETF anschaut, der dann über 5 Jahre 60% macht, das heißt pro Jahr so around about 10%, 11% so eine Richtung, ist das halt schon ein gravierender Unterschied. Ne? Und wenn das über 10 Jahre so läuft oder über 20 Jahre vielleicht, dann kommt da, also das macht einen brutalen Unterschied, ne? Also wirklich einen brutalen Unterschied.
So, und jetzt stell dir vor, du bist Mitte 20, ladest dir eine Trading-App deines Vertrauens herunter und siehst im Internet Videos von deutschen Influencern, die sagen, oh wie geil, Dividendenstrategie, Realty Income, High-Dividend-Strategie und so weiter. Haust 500 Euro dort rein, 500 dort, 500 dort und hast dann unterm Strich 10.000 Euro investiert in so ausschüttungsorientierte Unternehmen und vielleicht auch einen kleinen 10 Euro ETF-Sparplan, weil das ist ja Fahrt. Und dann kommst du nach ein paar Jahren drauf, meine Position von der Österreichischen Post, die ist im Minus, weil Total Return sehe ich ja bei meiner Trading-App nicht, sondern ich sehe nur die Gesamtposition. Gute Dividenden habe ich erhalten, aber die habe ich am Girokonto gehabt und dann habe ich es endlich ausgegeben. Gut, dann habe ich einmal genau nichts von der Rendite. Und das ist einfach, war einfach auch Mitgrund für meine ganzen Entscheidungen da jetzt. Und umso mehr man sich damit, oder desto mehr ich mich, ich bleibe lieber in der Ich-Position, desto mehr ich mich damit auseinandersetze, desto mehr Dinge ich über die Börse lese und Dinge, die man mitbekommt, desto mehr versuche ich mich eher davon zurückzuziehen. Ich habe noch ein Beispiel für dich, Philipp. Ich bin gestern beim Webinar gefragt worden, welche Finanznachrichten ich denn täglich screene, allein das Wording, welche Nachrichten screene ich täglich, um am Laufenden zu bleiben. Da hat es mich kurz zusammengezuckt, weil das Letzte, was ich mache, ist, dass ich täglich Finanznachrichten screene. Und ich habe dann zufällig heute einen E-Mail-Newsletter von einem Broker in meinem Postfach gehabt. Und da ist halt über die aktuellen Themen halt gesprochen worden. Und was dann besonders schön war, zu jedem Thema gab es ein passendes ETF-Produkt. Also wenn ich meine Anlagestrategie nach sowas ausrichte, nach Finanznachrichten, nach Newslettern von Brokern, dann habe ich nach einem Monat, glaube ich, 20 ETFs, nach 2 Monaten 40 und am Ende des Jahres über 100 Positionen in meinem Depot. Also das hat dann nichts mit Strategie zu tun, das ist dann einfach eigentlich fast schon wieder Glücksspiel. Aber ich wollte jetzt gar nicht so negativ abschwenken. Also es taugt mir selbst nicht, so drüber zu reden, aber
ich zum Beispiel, ich habe sehr wohl News, was ich mir reinziehe, täglich eigentlich, aber meistens in Podcast-Form. Aber da geht es halt nicht um irgendwelche Aktien oder ETFs grundsätzlich, sondern da geht es um Wirtschaft, da geht es um politische Geschichten, so wie jetzt Ronsheim haben wir schon angesprochen. Das ist halt einfach interessant, weil das große Ganze ein bisschen, genauso wie, ich habe den ein oder anderen Newsletter, Selektiv zum Beispiel, da sind auch immer wieder interessante Sachen für Österreich drin. Habe aber auch einen KI-Bot, würde ich sagen, der mir halt einfach täglich ein paar News zusammenfasst, die halt Österreich-Bezug haben zum Thema Wachstum, zum Thema Inflation, Spritpreise etc. halt einfach, weil es mich interessiert. Aber das hat eigentlich nichts mit einer Aktie, mit einer ETF oder was zu tun, sondern geht's rein um, sagen wir mal, Allgemeinwissen, um vielleicht breiteres Allgemeinwissen, weil es mich halt auch wirtschaftlich einfach interessiert. Aber das hat jetzt überhaupt nichts mit meinen Anlageentscheidungen zu tun, weil ich habe schon oft genug probiert, irgendeinen Trade oder einen Zock zu machen, aber es ist nie aufgegangen, obwohl ich vielleicht die Background-Infos habe. Es passt einfach nicht zu mir, deswegen läuft mein Sparplan stupide in ETF, in Sunrise-Fonds, und das ein oder andere kaufe ich mir so, weil ich halt einfach das dabei haben möchte, wie zum Beispiel die OMV. Aber sonst bin ich da einfach, ja, ich hab keine Diamond Hands, sondern eher Paper Hands für irgendwelche Zocks, für irgendwelche Käufe mit schnellen Verkäufen. Somit habe ich einfach Long-Term-Positionen. Und weil ich die OMV schon angesprochen habe, OMV und Borouge Deal, das ist ja eine Mega-Fusion und das ist eine wirklich coole Sache meines Erachtens. Das ist auch ein Mitgrund, warum die OMV im Depot behalte, weil es soll ja aus der OMV und der ADNOC, das ist eben die der Saudi, nein, nicht Saudi, du schüttelst Kopf.
Abu Dhabi National, warte, wo ist es? ADNOC, Abu Dhabi National Oil Company.
Ja, eben, ja. Aber auf jeden Fall da im Nahen Osten. Und die werden ja fusionieren und aus dieser Borouge, die Borouge International sozusagen machen. Das heißt, das wird ein riesiger Chemiekonzern und das soll der OMV jedes Jahr ungefähr 1 Milliarde an Dividenden bringen. Diese Dividenden werden dann auch weiter verbreitet mit denen wird natürlich die OMV weitergetrieben und natürlich auch die Dividenden mitunter auch ein bisschen gespeist. Was ist jetzt gerade neu? Die Gründung und das Ganze geht natürlich weiter. Es ist schon sehr weit. Ich glaube, der Zusammenschluss, ein Teil davon ist schon passiert. Es fehlen noch ein paar Sachen, ein paar Übernahmen, ein paar Einbringungen von Borealis, dann eben die Nova Chemicals, Übernahmen und so weiter und so fort. Und es hätte alles heuer passieren sollen. Aufgrund jetzt diesen Iran-Konflikt wird das auf nächstes Jahr verschoben. Außerdem wird auch die Dividende gekürzt. Das wird nämlich auf, ich glaube, 250 Millionen jetzt einmal gekürzt, was auch jetzt für die heurige Dividende von der OMV dann bedeutet, dass die auf um 0,70 Cent, also 60, 70 Cent gekürzt werden. Also nicht, es war ja, glaube ich, 4,40 Euro oder so wollten es, glaube ich, ausschütten mit der Sonderdividende, wenn es jetzt richtig ist. Und das wird eben um die 60 Cent jetzt gekürzt. Ja, aber das ist jetzt nichts, was mich jetzt irgendwie erschüttert. Die OMV, wie gesagt, habe ich schon lange im Depot. Ist für mich auch weiter long, strategisch long Titel, den ich halt einfach im Depot drin lasse, weil es einfach ein interessantes Unternehmen ist, das vom reinen Gas- oder Ölkonzern eigentlich schon ein bisschen Umschwenk gemacht hat und eben auch diesen Chemiebereich dabei hat und mit dieser neuen Fusion, die auch in Wien zweitnotiert werden sollte, was dann auf einen Schlag das größte Unternehmen womöglich an der Wiener Börse gelistet haben wird. Und das ist halt schon spannend und deswegen bleibt die OMV bei mir im Depot. Und ja, wir werden sehen, was passiert. Vielleicht geht's ja nicht auf, dann ist es halt so. Trotzdem, OMV ist mein Long-Term-Titel, der aber auf jeden Fall bleiben wird. Aber sonst, wie gesagt, haben wir eh schon geredet. Das meiste läuft in die Sparpläne oder läuft über die Sparpläne in die Fonds, in die ETFs. Und weil jetzt ja gerade so dieser Börsenbeben, das ist das richtige Wort, kannst du please. Matthias, hast du jetzt ungeachtet dessen, dass du jetzt umgeschichtet hast, trotzdem irgendwie nachgekauft, hast irgendwas verändert aufgrund dieser Krise, hast irgendwie irgendwas rausgezogen, irgendwas verändert oder hast du einfach gesagt, okay, na, ich lass einfach laufen?
Na, ich habe so wie schon angesprochen, einfach nur die Titel verkauft, die ich verkaufen wollte. Es war jetzt nicht ausschlaggebend die Krise, sondern eher der Moment. Es hat einfach gerade gut gepasst. Weil, wie gesagt, ich habe mir ein paar die Analysen oder die Aktien da im Aktienscreen ein bisschen angeschaut und habe mich einfach sehr wohl gefühlt. Wahrscheinlich hat auch die ganze Krise ein bisschen so psychologisch mitgespielt, so dass ich mir gedacht habe, okay, lieber jetzt mal wieder so ein bisschen die Reißleine ziehen und mehr Geld in die globalen Aktienfonds reinstecken, damit das einfach sauber abgetrennt ist. Man muss aber auch dazu sagen, ich habe jetzt keine Titel irgendwie im Depot, die minus 60%, 70%, 80% sind, also solche Rohrkrepierer zum Glück nicht mehr. Das war ja vor einigen Jahren ein bisschen anders. Sondern wirklich, das waren alles Blue-Chip-Werte, das waren vernünftige Unternehmen, die auch in hoffentlich in Zukunft vernünftig wirtschaften werden. Wie gesagt, einen Großteil der Unternehmen habe ich ja sowieso in meinem FTSE All World ETF, genauso wie in den Standortfonds von Sunrise Capital drinnen. Und von dem her bin ich auch sehr positiv gestimmt, dass sich die Firmen, die ich verkauft habe, auch in Zukunft positiv entwickeln. Bin auch sehr gespannt, wie dieser OMV-Berufsstil langfristig abläuft. Ob das quasi oder wie das was wird, aber mich interessiert halt dieses Kurzfristige nicht. Weil ich habe halt einfach auch gemerkt, dass ich dann viel öfter aufs Handy schaue oder nicht aufs Handy, sondern in die Trading-Apps reinschaue, wie hat sich denn diese oder jene Aktie entwickelt, versus bei meinem ETF oder bei meinen Sunrise-Fonds interessiert es mich genau nicht. Da öffne ich das Handy kaum, um nachzuschauen, wo ist denn der Preis. Und das wollte ich eigentlich auch nicht die ganze Zeit einfach dann ins Handy schauen, irgendeinen Kurs nachschauen, nachjagen, Informationen suchen. Ja, warum ist denn heute die Aktie um 2% eingestürzt? Ja, da ist mir dann ein bisschen die Zeit zu schade.
Verstehe ich. Ja, gehen wir jetzt mal weg von OMV, von Österreich und gehen wir mal zu was anderem. Es ist ja eigentlich immer so dieser, also die uns schon länger hören, haben immer einen Österreich-Block gehabt. Nachdem wir in Österreich nicht so viele Aktien haben oder so viele Unternehmen, die börsennotiert sind und die vielleicht immer wieder was interessante Informationen rausbringen, habe ich mir gedacht, ich werde es umbenennen oder umändern auf das Thema, auf den Block Fokus Aktie oder wie auch immer.
Fokus Aktie, Bindestrich, wie auch immer. Richtig?
Genau. Ja, aber und da möchte ich mir halt einfach weltweit ein paar Unternehmen anschauen, weil wie gesagt, ich hab den ein oder anderen KI-Bot laufen, der halt einfach mir solche Aktientipps, ist das falsche Wort, aber halt viele Informationen liefert, weil ich es ganz interessant finde, was es so auf der Welt gibt, was man vielleicht nicht kennt. Und dann würde ich da heute einfach mal mit Micron Technology starten. Weil wir sind ja jetzt aktuell in diesem KI-Zeitalter, kann man schon fast sagen, oder im KI-Hype. Und Nvidia ist natürlich in aller Munde, sind so die Gehirne, die Prozessoren, die GPUs, die halt einfach gebraucht werden, um diese künstliche Intelligenz laufen zu lassen. Was braucht man aber noch dazu? Und das ist immer das, wo man immer sagt, die am längsten gewinnen oder am besten gewinnen, sind die Schaufeln verkaufen, bei einer Goldgräberstimmung zum Beispiel. Und in dem Fall wäre zum Beispiel bei Micron, die bauen Speicherchips. Das heißt, die sind für Speicherchips die Entwickler oder die das eben bauen, weil es nützt halt nichts, wenn der KI-Chip oder der Nvidia-Chip so extrem schnell ist und so schnell arbeiten kann, wenn er dann die Daten nicht auch speichern kann oder eben schnell abgreifen kann. Und deswegen gibt es da zum Beispiel diesen Schaufelverkäufer, kann man sagen, Micron Technologies, die eben für den KI-Boom genauso viele wichtige Teile liefern. Und Micron hat vor kurzem erst wirklich bombastische Zahlen geliefert. Der Umsatz ist um fast 200% auf 23 Milliarden US-Dollar gestiegen. Der Gewinn pro Aktie auf fast 700% auf 12 US-Dollar. Die Bruttomarge von ist auf 75% gestiegen, also die verdienen jetzt aktuell richtig viel Geld und die gesamte Produktion fürs 2026er Jahr, was sie machen, eben dieser Memory-Speicher, der halt essentiell ist für die KI-Funktionen, ist für 2026 komplett ausverkauft, also wirklich, die können es gar nicht mehr produzieren, obwohl sie jetzt eine komplett neue Fabrik schon wieder gebaut haben, sie können es aktuell nicht liefern und das Negative ist aber zum Beispiel in den Gaming-Bereich wieder zurück, dass Grafikkartenspeicher dadurch extrem teuer werden, extrem knapp werden und Gamer und Konsumenten werden jetzt 2026 und wahrscheinlich 2027 richtig drauf zahlen, damit du eine neue Grafikkarte kaufen kannst, wirst richtig drauf zahlen, weil eben drauf der Speicher aktuell für KI-Thematik gebraucht wird. Also wenn man sich jetzt ein Gaming-PC kauft, wird man sich wahrscheinlich nicht so die Freude haben. Auf der anderen Seite haben die brutale Zahlen geliefert und die Aktie hat sich nicht bewegt, eigentlich ins Negative bewegt. Das ist irgendwie so unglaublich teilweise. Also die haben die letzten paar Tage, ich glaube, 15% oder so Minus gemacht, obwohl die Zahlen unfassbar gut waren, weit über die ganzen Schätzungen. Trotzdem möglicherweise interessantes Unternehmen, wenn das Thema KI halt eben so weitergeht, weil halt einfach die solche Speicherchips bauen, die notwendig sind, in Zukunft notwendig sind. Und ja, Matthias schaut da gerade so ungläubig. Habe ich einen Blödsinn gesagt?
Nein, aber ich denke mir, wenn das Unternehmen in den letzten halben Jahr über 200% gestiegen ist, könnte eventuell gute Zahlen schon vorweggenommen worden sein.
Es war schon sehr heiß gelaufen die letzten Tage, Wochen, Monate, weil wenn man so schaut, year to date 30% plus trotzdem noch, über 6 Monate 144% plus, also das ist schon krass. Und ja, das ist natürlich vieles eingepreist gewesen, ist eh vollkommen klar. Trotzdem könnte das auch ein interessantes Unternehmen sein für Leute, die sagen, ja, der KI-Boom interessiert mich, Nvidia ist schon vielleicht weit weggelaufen. Vielleicht wäre das dann eine Option für den einen oder anderen, weil er sagt, er kauft sich da irgendwie ein. Für mich persönlich wäre es nix. Trotzdem, ja, interessantes und interessante Aktie, weil man immer nur die Hype-Aktien kennt, wie Nvidia, wie Alphabet und so, die halt direkt irgendwie im KI-Game sind und da vielleicht gar nicht so die dahinterliegenden Unternehmen kennt, wie Micron oder vielleicht auch die AT&S, was wir in Österreich haben. Die bauen ja auch Chips, die sind auch nicht so die man so weltweit kennt. Auf der anderen Seite sind die das letzte Jahr, also 2025 war das, glaube ich, die mit Abstand beste Aktie im ATX und ist nicht weltweit bekannt, ne? Und das ist halt wieder spannend, dass man das eine oder andere trotzdem wieder rausfiltern kann. Und woher habe ich diese Infos oder woher nimmt mein KI-Bot und Anführungszeichen gewisse Informationen? Natürlich aus dem weltweiten Internet, aus den Zahlen von den Unternehmen selbst, aber auch von Polymarket oder anderen Marketplätzen, weil dort halt teilweise Insider-Infos geteilt werden, Experten-Infos geteilt werden, weil sie natürlich dort wetten. Und da braucht man natürlich gute Informationen. Somit sind da ganz viele Sachen, was da zusammenfließt und ich lese mir das halt durch, weil es halt einfach interessant ist, weil man da wieder neue Sachen kennenlernt, die man so nicht am Schirm hat. Trotzdem würde ich jetzt nicht unbedingt aufgrund von diesem KI-Bot, was ich da gebaut habe, sofort was kaufen, weil ja, das steht nicht dafür. Aber trotzdem ist immer ganz interessant, weil man halt vieles Neues lernt auch, was man so nicht gekannt hat.
Also wer jetzt mit Insider Trading starten möchte, klickt heute noch auf polymarket.com.
Genau. habe ich auch schon mehrere Artikel gelesen, dass tatsächlich Investmenthäuser wirklich auf Polymarket und KLC oder wie es ja auch alles heißt, dort nachschauen, was es gerade da so für Infos gibt und das halt mit einfließen lassen in etwaige Kaufentscheidungen wie in die Recherchen. Das ist ja schon trotzdem spannend.
Absolut. Absolut, das ist wirklich eine super Sache, also super Sache nicht, aber eine sehr spannende Entwicklung. Ich habe nur gerade, ich war so vertieft in den AT&S-Chart. Ich finde das finde ich auch super spannend, weil du gesagt hast, wenn du jetzt auf ein Jahressicht schaust, also circa Ende März 25 bis eben Ende März 26, hast du eine Performance von 265%. Also das ist schon krass. Aber wenn du dann das Big Picture anschaust und zum Beispiel schaust vom Mai 22 bis Mai 25, siehst du ein Minus von 70%. Das heißt, über 3 Jahre hast du mal richtig fett ein Minus. Oder selbst wenn du noch weiter nach hinten gehst, 2021, bist du auch knapp 60-70% im Minus. Und diese ganze starke Aufholjagd ist dann quasi, hat gestartet mit circa 1.1.25, wo es dann richtig bergauf gegangen ist.
Für die Harten im Garten sozusagen, ne, die musst du das durchhalten, weil die letzten Jahre war da nicht so viel Prickelndes dabei.
Ja, und jetzt stell dir vor, du steigst halt ein irgendwann, wo es halt so moderat bewertet ist, so wie zum Beispiel am 1.1.22 beim Kurs von ca. 40 Euro. Und ja, dann stehst du nach 5 Jahren heute mit einem Plus von 13% im Depot. Hast zwischenzeitlich bis minus 70%, verkaufst aber nicht, weil du denkst, ah, vielleicht wird es noch was. Und dann steigt dann legt er in einem Jahr über 200% hin. Und du quasi, weil du quasi irgendwann gekauft hast, ja, zu einem, ich sage jetzt mal, blöden Zeitpunkt, bist dann quasi 13% im Plus. Das ist halt dieses, und das ist genau dieses Risiko Einzelaktie, was, womit ich halt dann so ein Problem habe mit dieser langen Frist, weil wer weiß, wie die Welt in 5 Jahren ausschaut, in 10 Jahren ausschaut. Es ist so unvorhersehbar. Und selbst auch bei diesen ganzen, diese 3 Aktien empfehlen Experten jetzt zum Kauf, da habe ich mir heute wieder mal so einen Artikel angeschaut bei einem, bei einem Presseartikel, wo ich halt ein Abo habe und habe mir halt die Aktien angeschaut. Dann habe ich auf die Kurse geschaut, wo die Aktie gerade ist, welche Kurse als Ziel aufgerufen worden sind, wo ich mir dann denke, okay, ich hatte diese Aktie vor 2 Jahren. Das Kursziel, was da ist, gab es damals auch schon. Nur halt mit dem, mit der, was quasi die Leser von sowas heute nicht mehr, was die nicht mehr sehen, die Aktie hat jetzt schon eine Achterbahnfahrt hinter sich und die Nerven eines Anlegers hätten blank liegen können. Und ja, that's it. Also sorry, dass da so viel Aktienbashing heute von meiner Seite kommt in einem Börsen- oder Finanzpodcast. Aber das hat tatsächlich.
Wir wollen einfach nur aufzeigen, dass es an der Börse man sehr viel oder sehr, sehr gut langfristig Geld verdienen kann, was auch vollkommen legitim und sinnvoll ist. Aber wenn man glaubt, man ist gescheiter als der Markt, wenn man glaubt, man kann jetzt den Einzelpick machen und damit wirklich viel Geld verdienen, dann wird man sehr oft auf die Nase fliegen wahrscheinlich. Beim einen oder anderen geht es wahrscheinlich auf. Trotzdem ist es mehrer Stress, weil jedes Mal, wenn ich einen Trade gemacht habe oder was auch immer, dann schaust du halt vehement immer wieder ins Depot, weil du halt einfach im Stress bist, weil du hast ja ein Ziel, du willst kaufen und mit mehr aussteigen und das ist wie Gamblen teilweise, aber wenn du trotzdem sagen wir so Qualitätsunternehmen für dich definierst, wo du sagst, die behaltst du im Depot und das über viele Jahre und gehst auch Downs und Ups mit, dann ist das wieder was anderes, aber ja, trotzdem am Ende des Tages mit breit gestreuten Produkten bist trotzdem immer auf der sichereren Seite, wenn man so nennen kann. Ja.
Ich verspreche es, wenn wir 200 5-Sterne-Bewertungen auf Spotify knacken, dann werde ich mich nicht mehr so abfällig über Aktien äußern. Sind nur noch 17 entfernt. Also es könnte gut werden. Also alle, die keine Aktien-Rants mehr haben wollen, gerne jetzt auf Podcast bewerten klicken. Oder eine kurze Nachricht, einen kurzen Kommentar da lassen.
Und dann würde ich kurz sagen, wir gehen weiter in den Community-Blog, noch, weil du hast da noch 2 Fragen drin gesehen. Also die sind vermutlich vom Webinar, gehe mal davon aus.
Absolut richtig. Und ich möchte dir auch eine Frage vorlesen, die per Mail rein, wobei vorlesen möchte ich sie nicht. Hast du die E-Mail bekommen bezüglich Face-ID, Fingerabdruck und was ist, wenn man quasi dazu gezwungen wird, sein Gerät mittels Face-ID oder biometrischen Daten freizugeben, ob nicht quasi der herkömmliche PIN-Code sicherer ist?
Naja, es ist nicht so oft vorkommen, dass man gezwungen wird, das Gesicht reinzuhalten. Also da sind wir schon in irgendwelchen Gefilden, die blöd laufen. Da würde ich das Gesicht wahrscheinlich relativ einfach hergeben. Weil
so Home Invasions und so weiter.
Die werden den PIN-Code auch rausfinden, gehen wir davon aus, indem sie die irgendwie bedrohen oder so immer. Also meines Erachtens ist das auf jeden Fall eine super Sache, dass man mit Face ID und mit Fingerabdruck und so weiter halt reinkommt, weil diese biometrischen Sachen, die kann man halt nicht so leicht fälschen. Die heutigen technischen Errungenschaften über das iPhone oder wie auch immer, die haben halt so richtig gute Sachen. Das heißt, dass du teilweise mit einer Maske gar nicht reinkommst oder mit irgendwas, was wirklich ähnlich ausschaut. Und deswegen ist das schon eine gute Sache. Also meines Erachtens ist das schon, wenn man die Möglichkeit hat, das zu nutzen, super. Und würde ich ja immer machen, weil erstens ist es schneller und zweitens ist es eigentlich sicherer, weil sobald das Handy wieder zu ist, kommt keiner rein.
Genau, und vielleicht auch noch das Thema Zwei-Faktor-Authentifizierung. Also immer, wenn man die Chance hat, eine Zwei-Faktor-Authentifizierung einzustellen, diese auch zu nutzen. Die Frage war konkret, wie wird die Nutzung biometrischer Authentifizierung im Vergleich zu klassischen PIN-Codes aus sicherheitstechnischer Sicht bewertet? Und da hast du eben auch schon gesagt, quasi, wenn jetzt wirklich so ein brutaler Raubüberfall ist, wo man, keine Ahnung, in einer Home-Invasion sein Handy herhalten muss und wenn mich da jemand mit einer Waffe bedroht, werde ich ihm sowohl meinen PIN-Code nennen, als auch mein Gesicht und meinen Fingerabdruck zur Verfügung stellen. Also,
was auf jeden Fall schneller geht, wird wahrscheinlich der Finger oder das Gesicht sein, dann ist es vielleicht schneller vorbei. Das wollen wir jetzt nicht an die Wand malen. Aber weil du gesagt hast, 2-Faktor-Authentifizierung, das kann man sich so vorstellen, dass wieder der Türsteher der hinter der Tür noch immer wartet. Weil jetzt hat man den Türcode oder hat man den Schlüssel und dann steht auf einmal der Türsteher da und sagt, okay, Freundchen, du kommst nicht rein. Und das ist genau das, warum Zwei-Faktor gut ist, weil den Türsteher, den überwältigst nicht so schnell, wenn du nicht irgendein Zutun hast. Und deswegen ist ja Zwei-Faktor-Authentifizierung eigentlich, wenn es möglich ist, bei dem jeweiligen Anbieter immer nutzen.
Und was auch so ein kleiner Hack ist, aber ich meine, das muss man sich erstens leisten können und zweitens auch tun wollen, für Auslandsreisen oder wenn man halt einmal in Länder fliegt, die nicht ganz so einen hohen Sicherheitsstandard haben, ein Reisehandy mitnehmen, wo quasi erst gar keine Banking-Apps oder so aus dem Heimatland installiert sind, sondern wirklich nur ein Gerät, das zu dem da ist, wofür die Handys grundsätzlich einmal erfunden wurden, nämlich anrufen. Und so käme man auch gar nicht in Versuchung, dass wenn etwas passiert, dass man da irgendwie seine Finanzen oder seinen Zugang zu Depots etc. freigeben kann.
Was ich ganz wichtig finde, Kreditkarten Geolock aktivieren, wenn möglich, und die Länder auswählen, die dann, wo man Geld abbuchen darf. Ich mache das immer so, wenn ich zum Beispiel jetzt in Österreich bin, geht nur Österreich, logischerweise. Wenn ihr aber irgendwo hinfliegt, dann ich kann nämlich drei Länder auswählen, die dann verfügbar, also die möglich sind zum Zahlen. Jetzt war ich vor kurzem, das ist doch schon über ein Jahr her, in Bali, und da habe ich dann halt eben Indonesien freigeschalten in der Zeit und eben Doha, wo wir halt am Flughafen waren, also Doha ist was?
Katar,
genau, freigeschalten und sonst da nichts. Das heißt, es kann nirgendwo anderes was abgebucht werden. Und dann, sobald ich natürlich vom Land wieder draußen bin, sofort wieder kappen, weil dann kann von der Seite nichts passieren. Also sieh mal, wenn man Geolock hat, unbedingt nutzen, das ist auch so ein Thema, was ganz wichtig ist meines Erachtens.
Absolut. Das waren die einerseits sicherheitsrelevanten Fragen zum Thema, wie kann ich mein Vermögen bestmöglich vor Betrügern, Überfällen etc. schützen. Die anderen Fragen waren, oder die sind jetzt im Webinar gekommen, waren zwei super Fragen. Die eine Frage war, so, jetzt muss ich sie nur finden beim Skript. Jetzt, wo Trade Republic steuereinfach ist, lohnt sich ein Depotübertrag von Flatex zu Trade Republic? Hatten wir die Frage letzte Woche, Philipp?
Ich glaube nicht, ne?
Sehr gut. Ja, weil die Frage kommt tatsächlich etwas öfter und deswegen die kurze Nachfrage. Die Sache ist die, ein Depotübertrag ist anders als in Deutschland, in Österreich kostenpflichtig. Also selbst wenn du jetzt dein Depot übertragen lässt, fallen pro zu übertragener Position, ich glaube, es sind um die 20 Euro an Kosten. Und ich glaube, damit ist Flatex noch einer der günstigsten Broker, weil ich glaube, die Bank Austria ist es, die verlangt knapp 60 oder 80 Euro für den Übertrag pro Position. Also da kann man schon tief ins Geldbörse greifen. Und so hoch kann dann nicht die Kostenersparnis sein, dass sich das wirklich lohnt. Zum anderen ist ein Depotübertrag immer mühsam. Das dauert immer mehrere Wochen. Du hast dann keinen Zugriff auf deine Wertpapiere. Es kann was schiefgehen beim Thema steuerliche Anschaffungsdaten, dass die entweder, ich glaube, also beziehungsweise bei Flatex, die haben sehr gute Erfahrung mit dem. Die werden wahrscheinlich korrekt übermittelt. Aber bei der zu empfangenden Depotstelle kann es immer wieder zu Fehlern kommen. Es kann eine Steuerschuld ausgelöst werden. Es können die Einstandskurse eben falsch übermittelt werden und. Also das ist was so Mühsames. Da sollte man sich eher die Frage stellen, okay, wo ist jetzt Flatex so viel teurer als Trade Republic, dass ich den Wechsel durchführen möchte? Und was spricht dagegen, einfach beide Broker zu nutzen, wenn ich das möchte? Weil wenn der einzige Grund ist, der einem einfällt, naja, aber bei Flatex sind ja die ETFs unter Umständen, wenn sie nicht mehr von der Premium-Aktion beinhaltet sind, muss ich ja 1,50 Euro zahlen für die Ausführung. Das wäre in meinen Augen ein sehr schwacher Grund für einen Depotübertrag, weil die 1,50 Euro pro Monat lassen sich anderweitig besser einsparen, als ich mache jetzt einen Depotübertrag. Das kann wirklich kostspielig und mühsam werden. Also lieber Augen auf bei der Brokerwahl, wirklich einen Anbieter raussuchen, der für einen passt, muss nicht immer der billigste sein. Guter Service darf auch etwas kosten. Und wir haben in Österreich ein großes Angebot an Brokern. Und dank Anbietern wie Trade Republic und anderen Konsorten werden auch die Angebote von traditionellen Banken und Brokern immer besser. Also wir haben jetzt auch gesehen, die Dardat Bank hat ja ihre Depotgebühr gestrichen, riesige Verbesserung. Und mit dem Gesamtangebot von der Dardat Bank, das ist jetzt auch extrem attraktiv wieder geworden, weil man hat einfach alles an einer Stelle mit einem super Kundenservice etc. Also da tut sich wirklich einiges, ganz egal, wie man persönlich zum Thema Neobroker steht. Und die zweite Frage, die reingekommen ist, wie viele verschiedene ETFs sind sinnvoll? Auch da ganz eine kurze Antwort. Kommt drauf an. Es kommt drauf an, bringt es einen zusätzlichen Diversifikationsvorteil für dich, ja oder nein? Es macht es zum Beispiel wenig Sinn, einen MSCI All Country World mit einem FTSE All World zu mischen, weil das ist, als würdest du ja einmal ein Backel Butter beim Hofer kaufen und einmal ein Backel Butter beim Billa, in der Hoffnung, dass du jetzt zwei verschiedene Butterpackungen im Kühlschrank hast. Das war jetzt ein Vergleich, bist du auch noch nicht.
Schon jetzt über Stunden, was da jetzt, kommen wir schon einmal, ein bisschen die Konzentration verlieren.
Ja, und es ist auch wieder sehr spät. Ich glaube, weißt du, wie spät es ist, Philipp? Es ist Zeit, was zum Essen zu kochen.
Absolut, da stimme ich da sofort zu. In diesem Sinne, wir haben echt wieder vieles reingebracht, also war wieder eine sehr große Folge, sehr viel Inhalt. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, 5 Sterne, Matthias hat vorhin gesagt, bald gibt es 200 Bewertungen, also wenn es soweit ist, super. Freuen uns auf jeden Fall drauf und natürlich immer gern Feedback und Fragen uns übermitteln, weil die können wir dann immer da so sehr schön beantworten. Ja, Matthias, danke für die Zeit. Ich werde jetzt essen.
Mahlzeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Vielen Dank, dass du heute da mit dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere den Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Weitere Infos und Links zur heutigen Folge findest du wie immer in den Shownotes. Und zum Schluss nur ein Hinweis, bitte beachte, dass alle Inhalte, die wir hier besprechen, ausschließlich der allgemeinen Information und Unterhaltung dienen. Sie stellen daher keine Anlageempfehlung dar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.